Moin Internet. Ihr hört Folge 183 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Ja, ihr reist mit uns wieder in die Zeit zurück, wenn ihr diesen Podcast hört, denn weil wir so umtriebig und beschäftigt sind, nehmen wir diese Folge auch mal wieder ein bisschen früher auf, und zwar eine Woche vorher. Also wir drehen quasi die Zeit ein bisschen zurück, und hier wie immer der Disclaimer voran: Wenn zwischen dem 10. und 17. November irgendwas Wildes passiert ist, das Spiel des Jahres erschienen ist für alle Lost Levels-Fans, dann tut es uns leid, können wir es erst in der nächsten Folge berücksichtigen, wenn überhaupt, weil wir nehmen am 10. auf.
Und wir wissen von nichts.
Wir wissen nur, dass die Sachen, die wir mitgebracht haben, allesamt sehr spannend sind. Und ich lege einfach mal los mit einem von meinen Spielen.
Mach das.
Ja, und zwar fangen wir an mit einem, ja, thematisch zum Monat ein bisschen passenden Spiel. Stichwort Post-Halloween, Stichwort Horror, Grusel, Action. Und zwar No Players Online. No Players Online ist, wie ich erst im Nachhinein bemerkt habe, der spirituelle Nachfolger von dem gleichnamigen Spiel von 2019, das damals aber nur so gut 15 Minuten lang war, um und bei. Jetzt sind es so knapp 2 bis 3 Stunden, die man beschäftigt ist. Und es ist so eine Mischung aus Virtual Desktop, Games in the Game, also man spielt im Spiel selber Spiele, und es hat noch so eine gute Dosis okkulte, techno-okkulte Rituale mit drin.
Krass,
dieses Spiel. Okay. Also der Horrorfaktor ist gegeben. Und entwickelt wurde es von einem kleinen Studio aus den Niederlanden namens Beeswax Games. Das sind, im Kern sind das nur 3 Leute, die das quasi gemacht haben. Und Publisher, sehr interessant, sollten ihr da draußen und wir uns auch auf den Zettel schreiben, auf jeden Fall. Black Lantern Collective. Diesen Publisher gibt's erst seit diesem Jahr. Die haben, glaube ich, im Frühjahr angefangen, Spiele zu veröffentlichen. Und das erste Spiel, das sie veröffentlicht haben, war Caput Mortem. So eine Mischung aus Myst und Amnesia. Und ja, das ist quasi ein neuer Indie-Horror-Publisher. Und in deren Line-Up, in deren Initial-Line-Up, waren, glaube ich, irgendwie so 10 Spiele drin. Ich habe direkt irgendwie 4 gewishlistet, glaube ich, davon. Also,
das sieht schon alles sehr skurril aus. Aber hier steht, das erste Spiel war Muffles Life Sentence im März.
Okay, dann vielleicht das. Dann
aber
vielleicht Muffles Life Sentence. Ja.
Also ich weiß nicht, ob das vielleicht mehr so ein Snippet war. Es sieht alles richtig krass aus irgendwie. Es sieht total nach Lost Levels aus alles.
Voll, ja.
Wir sind einfach Trendsetter. Also so die ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es werden immer mehr Lost Levels-mäßige Spiele hier auf der Welt.
So soll es sein. So soll es sein. Ja. Das braucht die Welt auf jeden Fall. Genau, und das ist eben auch gepublished jetzt von Black Lantern Collective. Und es fängt ganz einfach an. Man hat so einen 90er Jahre gestylten Einlog-Bildschirm an so einem PC. Es gibt 3 User. Es gibt John. Es gibt Sarah. Und es gibt Guest. John und Sarah brauchen ein Passwort. Guest natürlich nicht. Das heißt, wir loggen uns im Guest-Profil ein. Und sieht man quasi dann einen ganz normalen so Virtual Desktop. Es gibt so einen File Explorer. Es gibt einen Browser. Es gibt so einen Musikplayer. Es gibt eine Uhr. Es gibt natürlich ein Spiel. Und zwar Mein Friend heißt das. Also nicht mein Freund, also nicht der erste Teil Deutsch, der zweite Teil Englisch, sondern der Minenfreund. Oder die Minenfreundin, also es ist ein Minesweeper-Klon, den man auch wirklich halt spielen kann. Genau, es gibt auch ein Achievement, wenn man das erfolgreich beendet, ohne zu cheaten, dieses Spiel. Also wenn man das Minesweeper-Ding schafft, ne? Habe ich noch nicht geschafft bis jetzt, ist auch nicht meine Motivation, das zu schaffen, aber man kann es tun, wenn man möchte. Genau, es ist ein bisschen unlogisch, weil das Spiel in den 70er, 80er Jahren spielt. Und natürlich gab es damals noch keine grafischen Desktop-Oberflächen und sowas. Ne? Also das hat ja auch alles, hat ja alles erst in den Mitte, Ende der 80er die ersten. Also Windows 1 kam 1985 raus. So, das war die erste grafische Oberfläche für so Windows bzw. Microsoft PCs und bei Mac gab es auf dem Apple II oder so, gab es, glaube ich, auch schon eine Grafikoberfläche. Auf jeden Fall zu der Zeit, wo es spielt und wo dann auch die Spiele entwickelt wurden, die man da spielen kann. Unlogisch. Gab es noch nicht, aber ne, Creative License, sag ich mal. Genau, und der wichtigste, also man kann also schön durchklicken, den File Explorer und genau, Mindfriend spielen oder halt in den Browser gehen. So, und im Browser sucht man so ein bisschen rum, man weiß natürlich nicht, was man eingeben soll, und dann gibt es auch Bookmarks auch. Und da ist dann so ein Game Design Forum gebookmarkt. Da kann man dann drauf gehen. Und dann sieht man erstmal, okay, es gibt so ein paar Kategorien, keine Ahnung, Games und Work in Progress, Off-Topic, Design Help, Introduction und so weiter. Und wenn man dann auf eins von diesen Topics geht, dann gibt es natürlich so Unterthreads. Und da merkt man schon, dass irgendwas nicht ganz stimmt, weil so ein paar von diesen Threads kann man eben nicht mehr aufrufen. Die sind so, ja, die flimmern so und sind so ein bisschen anders hinterlegt farblich. Und unten die Anzahl, also man sieht quasi mit so Seite 1, ne, von den Threads. Und wenn man weiter scrollen möchte, also da stehen dann auch so, die Zahl der Gesamtseiten wechselt immer. Es ist so Seite 1 von, also in so einem Viertelsekundentakt. Eins von 30, eins von 506, eins von 2 und so, ne? Also es ist alles schon so ein bisschen, der PC ist ein bisschen besessen, möglicherweise. Und man klickt ein bisschen durchs Forum durch, da kann man dann auch sich Spiele runterladen, die man dann, da gibt es dann so einen Runterladbildschirm, der dann, wo sich ein Balken füllt, der muss man noch entpacken. Das ist eine ZIP-Datei im File Explorer, das dauert auch noch so ein bisschen. Und dann kann man eben diese Spiele spielen. Man kann auch tatsächlich bestimmte Dateien bearbeiten in diesem Dateimanager. Zum Beispiel kann man eintragen bei Mindfriend, dass es 0 Minen gibt. Das heißt, man kann das Spiel dann eben abschließen ohne, ne, also es ist dann gecheatet, aber es ist so der erste Hinweis auf so ein Meta-Level in dem Spiel, dass du also, ne, das, was du siehst, dann nochmal beeinflussen kannst. Es gibt zum Beispiel, du kannst auch eine Developer-Konsole aktivieren für so Cheats. Da musst du dann eben in die Settings gehen und dann unter Other gibt es dann so Developer Console und dann gibt es natürlich so ein paar gängige Cheats, die du eingeben kannst, wie der Klassiker. Ich glaube, es ist kein großer Spoiler, dass das dann auch eine Rolle spielen wird, vielleicht Noclip. Ne? Man kennt es, ist ja der klassische Durchwände-Fliegen-Cheat in so klassischen First-Person-Shootern aus den 90er Jahren.
Cool, dein Gesicht noch nie gehört, sagt, aber
dein Gesicht sagt noch nie gehört, aber vielleicht kennen es auch einige der Zuhörenden von der sehr guten Videospiel-Doku-Reihe Noclip von Danny O'Dwyer auf YouTube, der ja sehr gute Videospiel-Dokus macht. Wer es nicht kennt, der Link kommt in die Shownotes und ist auf jeden Fall wert, das auszuchecken. Wie dem auch sei, man kann Noclip eingeben, dann kann man in Spielen, wo man sich bewegen kann, durch Wände gehen. Ne? So. Und sobald man dann so ein bisschen rumgescrollt ist, so, durch dieses Forum, bekommt man auf einmal einen Friend-Request auf der Chat, es gibt noch eine Chat-App, ne, also ein Chat-Programm. Und der sagt dann hier, ich habe gesehen, du bist im Forum unterwegs gewesen, hast du irgendwie Bock, mit mir ein Spiel zu spielen? Und dann, man kann da nicht selber eintippen, sondern wenn man quasi tippt, dann kommt so was Vorgefälltes, wird dann halt irgendwie, ne, als würde man zippen, aber man tippt halt nicht selber die Sätze. Dann so, oh, okay, that sounds kind of creepy. Und dann immer so, nein, 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 nicht im Creepy-Stil. Es gibt so eine Seite, wo man sich eine Alpha-Version runterladen kann von so einem Ego-Shooter, so einem Capture-the-Flag-Spiel. Lass das mal spielen. So.
Ja, okay. Ja, klar.
Ja, soweit aber eigentlich noch ganz, ja, genau. Dann startet man dieses Spiel, ist dann auch im Spiel tatsächlich, kann so rumlaufen, hat so eine Pistole, kann so rumschießen, wie so ein Capture-the-Flag-Modus in einem Multiplayer-Spiel. Und dann läuft man dieses Spiel und kurz bevor man zur anderen Flagge eben kommt, sieht man dann so, okay, ein Player ist in den Raum gegangen, also hat gejoint, aber das sind nur so Hieroglyphen. Und man dreht sich dann irgendwie um und dann sieht man, okay, man wird irgendwie verfolgt von so einer creepy Schattenfigur irgendwie. Und dann crasht das Spiel. So. Und dann sagt das Spiel halt, okay, es gibt eine Seite, Inuit Games heißt der Entwickler, /Feedback, da kannst du Feedback hinterlassen, warum es irgendwie gecrashed ist. Und creepy, creepy, in dem Chat sagt der Typ dann quasi, hier, ich habe gesehen, du hast einen Raum erstellt, aber ich konnte irgendwie nicht joinen, es war Passwort gesichert. Und dann war doch jemand drin, hast du irgendwie ohne mich gespielt, hallo, was ist da los? Und dann ist er offline gegangen, die Person, ne? So, also, geh was nicht mit rechten Dingen zu. Und sobald du eben auf diese Feedback-Seite gehst und dann eben auf Submit drückst, wird wieder so ein Zahlencode ausgespielt, der dann die Worte Sentimental, oder das Wort Sentimental ausbuchstabiert und dann crasht dein PC. So. Und dann wird er neu gestartet und über so ein paar weitere Rätsel, die ich natürlich nicht spoilern möchte jetzt, kommst du dann auch an das Passwort für den Account von John Mullard. Und erst dann geht's richtig los, weil dann siehst du nämlich, dass da, naja, der hat geforscht, also an so einem Okkultinstitut, Volksinstitut in Rheine, also im nordrhein-westfälischen oder beziehungsweise niedersächsischen Rheine. Und der hat das dann, seine Forschung irgendwie auf die Spielentwicklung übertragen und hat einen Weg gefunden, wie man die Seelen von Spielen miteinander kombinieren kann, um dann neue Spiele daraus zu schaffen und dann daraus so Erinnerungsdiamanten zu pressen und die kann man dann nochmal mit anderen Spielen infusen, dass man dann irgendwie nochmal so ein neues Element dabei hat. Und so hat er wohl auch das erste 3D-Spiel der Welt erfunden. Also dieses Spiel, das du gespielt hast, diese Alpha, ist eben mehr oder weniger, oder nee, noch ein anderes Spiel, das man auch noch runterladen kann auf seinem persönlichen Blog dann. Also da gibt's ja noch ein paar mehr Bookmarks. Und ja, also sehr absurd irgendwie. Also es ist auch viel so Okkultismus-coded in den Namen für diese ganzen Programme, also da ist irgendwas mit Pentagramm mit drin und Coven ist mit drin und dann hast du eben diesen Seelentransfer und so, ne? Und ab dann wird's halt richtig abstrus und das Spiel dekonstruiert so viele verschiedene Elemente von diesem Desktop, der nochmal eine ganz andere Funktion bekommt, von den Spielen, die du dann spielst und kombinieren kannst. Und im Endeffekt ist es dann so eine Geschichte, da geht es um die Verarbeitung von einem Verlust. Es geht darum, halt irgendwie so die Grenzen des Möglichen zu durchbrechen. Es geht um so Beziehungsdynamik zwischen John und Sarah, weil die beiden ein Paar sind, beziehungsweise verheiratet. Und ich würde gerne spoilern, aber ich werde nicht spoilern, weil das sollte man selbst erleben. Es ist auch sehr kurz, wie gesagt, 2 bis 3 Stunden ist man durch. Und also ich fand es wirklich extrem cool auf einer mechanischen Ebene, was da alles gemacht wird in dem Spiel. Und die Story, ja, hat man jetzt im Endeffekt auch das Ende, man kennt das, es ist keine krass neue, bahnbrechende Story, aber wie es umgesetzt ist, ist das schon ziemlich, ziemlich cool. Also einfach diese Spiele, die du darin in dem Spiel spielst, je nachdem, wie du die mit anderen Spielen kombinierst, nochmal eine andere Charakteristik annehmen und nochmal irgendwie sich anders spielen und wie dann so verschiedene vom Dungeon-Crawler über Plattformer hin zu irgendwie so einem Bombenentschärfungsspiel. Also da ist wirklich so viel dabei und so viel drin. Fand ich beeindruckend, dass es so ein kleines Team so zusammengeschustert hat. Ich fand auch diese ganze Meta-Ebene richtig cool. Das Sounddesign, extrem creepy. Zusammen mit diesen ganzen visuellen Effekten, die du dort hast, ne, die man natürlich nur auf im Bewegtbild halt sieht, auf den Screenshots sieht man das nicht so ganz, aber es ist immer alles so ein bisschen leicht am Wabern, am Flimmern. Du hast irgendwie so einen Grain-Filter drüber, es ist so Low Resolution. Also so dieser PSX-Horror-Style einfach so, ne? Und mir war es ein bisschen schnell zu Ende tatsächlich. Also ich hätte gern noch ein bisschen mehr gespielt. Vor allem das Ende kam halt ein bisschen plötzlich, vor allem weil das letzte Drittel halt so gut war, hätte ich gern noch mehr davon gehabt. So.
Und ja, aber lieber so als andersrum.
Das stimmt. Das stimmt. Lieber so kompakt. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich bei mir auf der Longlist. Auf der Goatee-Longlist. So.
Die immer länger wird.
Die immer länger wird.
Du, aber ich bin richtig gespannt auf unsere Games of the Year-Folge.
Ich habe einen extra Reiter in meiner Excel-Tabelle für GOTY-Kandidaten. Also ich habe es immer schön im Blick.
Boah, ich noch nicht, aber mal gucken. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. You lost me at Spiele haben Seelen und Erinnerungssteine. Also nicht, weil ich es nicht, ich weiß nicht, plausibel finde, weil ich es nicht gut finde, sondern weil ich wirklich einen Moment gebraucht habe, um das irgendwie zu verarbeiten und mir einfach vorzustellen. Ich hatte auch direkt, ich meine, das ist dann mehrere Jahre später, aber so mit meiner besten Freundin hingen wir halt viel und mit meinem quasi Bruder hing ich halt jeweils sehr viel vor PCs rum. Und dann haben wir auch so bei ICQ einfach irgendwelchen fremden Typen geschrieben oder irgendwelche Sachen aus dem Internet runtergeladen und sehr früh gelernt, dass man keine Exe runterlädt, die irgendwie linkinpark.exe heißt. Und das war dann halt so 10, 15 Jahre später erst. 20 Jahre später. Egal. Aber es hat irgendwie so diesen gleichen Vibe. Und ich glaube, das kann so ein Spiel sehr gut auf unterschiedliche Nostalgieebenen gehen und damit halt eine relativ breite Masse ansprechen. Ich sag das so und fühle mich dabei noch relativ jung. Heute habe ich gelernt, Menschen, die jünger sind als ich, kennen Star Trek-Memes nicht. Also ich gehe da von mir selbst aus. Ich werde da auch gerne eines Besseren belehrt. Aber ich glaube, das Spiel macht es einfach sehr clever. So das, was ich sehe, was du erzählt hast, das sind Vibes einfach. Es sind richtige Vibes, die es vielleicht in den 80ern noch nicht gab, aber in den 90ern und definitiv in den 2000ern und bedingt auch in den 2010ern. Dafür bin ich hier. Finde ich richtig gut. Es erinnert mich auch ein bisschen an Kingsway. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe, als Lost Levels noch ein Blog war die Überschrift, die ich dafür hatte, irgendwie sowas wie Kunden, die Windows 95 kauften auch Kingsway. Irgendwie sowas, weil das ist ein Spiel, das in unterschiedlichen Windows 95-artigen Fenstern stattfindet. So Inventar, Map, Kämpfe, alles ein eigenes Fenster. So. Daran erinnert mich das. Oder, aber hieß es, ich glaube, es war eine Frage, is this game trying to kill me? Was ich glaube, dieses Jahr vorgestellt habe, letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, wo du halt in so einem Dungeon bist, so ein bisschen Inscription-like von einem Zaubermaster gefangen gehalten wirst und dann parallel in den Räumen, so Escape Room-mäßig, Rätsel löst. Aber dafür brauchst du ein Spiel, das du auf dem PC spielst. Also auch so eine Meta-Ebene irgendwie. Und das ist einfach eine sehr gute Mischung. Und vielleicht sind 2-3 Stunden auch genug dafür. Ich glaube, ich hatte das jetzt bei Büchern so, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre gern noch mehr in dieser Welt unterwegs gewesen. Es ist mir zu schnell zu Ende gewesen. Das ist besser, bin ich von überzeugt, als wenn man was in die Länge zieht, als wenn man sich doch noch irgendein Feature ausdenken muss. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, das trägt sich jetzt nicht über 10 Stunden oder 5.
Nee, vermutlich nicht, nee. Ja.
Und bevor es dann irgendwie too much wird und noch mehr, als es jetzt so wirkt, gimmicky und irgendwie silly und dumm und so ein bisschen den Impact verliert, es tut mir richtig leid, ich kann nur Anglizismen gerade, dann doch lieber aufhören und ein neues Spiel machen. So. Ich habe das jetzt auch gewishlistet und ich bin jetzt auch dem Publisher gefolgt. Beeswax Games haben ja ein anderes Spiel davor gemacht, Spookware. Hast du das dir mal angeguckt? Das ist von 2021. Das sind so Microgames based on Horror Tropes, steht hier.
Ah, ja, wahrscheinlich so ein bisschen wie WarioWare, ne? Oh ja, es kommt mir bekannt vor. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja. Ich habe schon mal gesehen, das Spiel auf jeden Fall, ja.
Erstaunlich viele Steam-Freunde. FreundInnen. Ja, du, man kann das mal im Blick behalten. Es klingt ganz hervorragend alles.
So, so nämlich. Was man auch im Blick behalten kann, also beziehungsweise im Moment, wenn der Podcast raus ist, ist schon entschieden, welches Spiel das beste Spiel ist aus deiner Liste. Aber trotzdem kann man es im Blick behalten, weil die Spiele ja teilweise noch gar nicht raus sind und auch nicht raus sein werden, wenn die Play stattfindet. Weil darum geht es nämlich. Richtig. Um die Nominierten für die Play Best Creative Game Awards, richtig?
Most Creative Game Award.
Most Creative Game.
Ich habe diese Awards ja von, ich glaube, 2016 bis 2020, 21, irgendwie sowas, habe ich die ja mit einer Freundin zusammen selber organisiert. Ich weiß also, was für ein Aufwand dahinter steckt und wie schwer es ist, überhaupt auf Nominierte zu kommen von all den Einreichungen. Das habe ich gehört, war auch in diesem Jahr richtig, richtig schwierig. Und da sind jetzt aber 5 Spiele bei rausgekommen und ich darf in der Jury sein in diesem Jahr. Es steht auch jetzt schon fest, wer es wird, aber sage ich natürlich nicht, auch wenn der Podcast erst danach rauskommt, da müsst ihr halt auf die Play-Seite gehen. Genau, es sind 5 Spiele, die alle eines gemeinsam haben, außer dass sie nominiert sind, nämlich, dass sie richtig, richtig schön sind. Die sehen so lächerlich schön aus, einfach. Also so, vielleicht nicht mal so normschön, ästhetisch pleasing, aber sie haben einfach alle irgendwas, was sie visuell richtig hart ansprechend macht. Und alle auch auf komplett unterschiedlichen Ebenen. Davon abgesehen, könnten die Spiele gar nicht unterschiedlicher sein. Ich fange an mit Blade Song. Da gibt es schon die Demo, die man spielen kann. Angeblich erscheint es noch in diesem Jahr von Sun and Serpent Creations. Und ich struggle schon damit, dieses Spiel irgendwie zu beschreiben. Es ist eine Mischung aus Schwertschmiede, eher so Schwertdesign und Schmiedesimulation. Du führst aber auch einen Laden quasi und nimmst halt so Aufträge entgegen, musst dir die Rohstoffe irgendwie suchen und mit deinen Aktionspunkten, die du für jeden Tag hast, haushalten. Also auch so ein bisschen Ressourcenmanagement. Mhm. Und dann ist es aber auch so ein Text-Adventure im weitesten Sinne. Und man startet, ist auch schon richtig cool, du liegst im Sterben und das Gesicht einer alten Frau erscheint dir und sie fragt dich so ein paar Sachen und du kannst dann antworten, bist du Mann, Frau oder non-binär? Also wie möchtest du angesprochen werden? Was ist so dein Hintergrund? Hast du vor dem Krieg eine Siedlung irgendwie geleitet oder bist du so ein Einsiedler und bietest deine Dienste mal hier, mal da an? Was kannst du, was macht dich aus? Das halt. Und dann wachst du auf und bist in einem Lager vor einer Stadt. Und in diesem Lager und überall sind die Leute krank, alles ist schlimm. Man weiß am Anfang nicht so genau, was da abgeht in dieser Welt. Warum die Leute in diesem Flüchtlingslager letztendlich sind. So wird es auch genannt, beziehungsweise in der Geschichte finden sie 9 Namen dafür und die Charaktere reden dann darüber, dass dieser neue Name besser klingen soll als Flüchtlingslager, weil es irgendwie immer so negativ konnotiert ist. Und dann kannst du halt versuchen, in die Stadt zu kommen, stehst dann an der Stadtmauer und kannst dann mit den Leuten reden, mit den Wachen und beobachtest da so ein paar Szenen und ich glaube, man kommt dann auch in die Stadt und kann dann da einen Laden aufmachen, richtig. Ich war halt in meiner kleinen Lagerschmiede und habe dann Aufträge entgegengenommen, aber du kannst nicht alle Aufträge machen, die dir angeboten werden. Und dann habe ich halt geguckt, die Leute erzählen dir so ein bisschen was, es wird eine Szene erzählt, wie diese Leute zu dir an den Amboss quasi kommen, was sie so für Beweggründe haben manchmal. Also einer brauchte hat ein Schwert gefunden, wollte, dass ich das einfach nochmal schärfe, damit er sich verteidigen kann, weil er meint so, die, heute Nacht ist es soweit, die Wachen kommen und die werden uns alle massakrieren, damit wir hier nicht mehr weiter sind. Ich muss mich verteidigen können. Und wieder andere wollen irgendwie das Lager ganz verlassen oder so und ihr Glück irgendwo suchen. Also es sind ganz unterschiedliche Geschichten, die da schon miterzählt werden. Und das ist so der eine Teil. Du kannst dann auch durchs Lager gehen und dann habe ich eine Familie getroffen, die mich dann eingeladen hat, bei sich zu sitzen und mitzuessen. Und das ist richtig schön erzählt. Ich war direkt drin in dieser mittelalterlichen Welt. Ist richtig schön. Aber eigentlich ist es das Gameplay, ja, dass du Schwerter designst. Und so wahnsinnig viel habe ich jetzt natürlich noch nicht designt. Ich bin auch einfach nicht so gut drin, muss ich sagen. Aber was man so sieht, was möglich ist und vor allem, was andere Leute erzählen. Eine Person hat in den Steam-Rezensionen geschrieben, sie hat irgendwie so eine Pflanze aus Mario oder sowas nachgestellt als Schwert. Irgendwie sowas war das. Absolut wilde Sachen. Ja, und dann kannst du gucken, willst du einen Zweihänder, willst du mehr was Dolchmäßiges, willst du so ein mehr was so Krummschwertartiges. Alles Mögliche kann man da machen, solange man sich das natürlich leisten kann. Und das ist dann sehr technisch irgendwie. Man hat dann so sehr viele Tabellen an der Seite. So einen kleinen Hammer, dann kannst du so rumklopfen auf dem Schwert, kannst zwischen 1000 Milliarden Knäufen und Griffen und ich weiß nicht was wählen. Ja, der Teil hat mir okay gefallen, richtig gut fand ich, dass diese Mechanik eingebettet ist in so eine gute Geschichte und dass ich das nicht nur schmiede um des Schmiedens willen, sondern dass es halt auch Aufträge gibt, die man erfüllt und dass die wirklich eine Geschichte haben, die man nicht überfliegt, weil ganz oft guckst du ja nur, okay, habe ich die Ressourcen, bringt mir das am meisten Geld, passt mir das gerade in den Kram, die Geschichte ist mir egal und hier war es genau andersrum für mich. Ja. Du hast es auch gespielt, oder?
Ich habe es auch gespielt, ich fand es auch richtig geil, ich fand beide Teile gleich gut, ich fand den Schmiedepart auch sehr interessant und gerade weil man da halt irgendwie so, also man hat so viele Möglichkeiten und man kann es aber auch so perfektionieren, weißt du, man kann auch sagen, okay, das Schwert ist jetzt extrem spitz, das Schwert ist extrem scharf, aber dafür ist es halt auch sehr schwer und dann hast du wieder deinen runden Knauf unten dran und dann hast du irgendwie so als Crossguard hast du irgendwie dann so ein, irgendwas, so was Kleines vielleicht oder was Großes und dann kannst du noch irgendwie, du kannst ja auch noch irgendwie dann bestimmte Texturen draufpacken im Sinne von, ich möchte, dass das Leder hat, ich möchte, dass das die Farbe hat und so. Also schon, kann man schon viel machen. Aber es ist schon ein bisschen Disconnect zwischen diesem 3D-Schmiede-Ding, wo du wirklich einfach nur, wo du so Regler schiebst, ne? Und dann diesem sehr, wie ich auch finde, gut visuell illustrierten Text-Adventure-Style halt, ne?
Ja, stimmt. Die sehen auch wirklich schön aus. Also es sind dann so, ich weiß gar nicht, was das für ein Stil ist. Der hat so ein bisschen wie in so einem, also würde es dazu so eine D&D-Kampagne oder sowas geben, würden die Bilder im Handbuch genauso aussehen wie die im Spiel, finde ich. So der Vibe. Ja, also bleiben wir kurz bei Krieg. Das nächste Spiel ist Toy Tactics. Da hatte ich am Anfang gar keine Hoffnung, dass das ein Kandidat sein könnte. Boy, was I wrong. Du spielst im Grunde eine Adaption von Kunst des Kriegs, was ja ein echtes Buch ist so. Und du spielst aber so kleine römische, in meinem Fall, Legionärs-Spielfiguren, die sind auf so einem wackeligen Ding, dass sie so ein bisschen hin und her wackeln. Also es ist so ein bisschen gerundet, worauf die stehen. Und du hast dann einen Champion und dann deine kleinen Legionäre dazu. Und im Tutorial holst du quasi dir den Pinsel zurück. Es gibt halt diese Legionäre, die Menschen. Und dann gibt es so Unterwelt, Drogs oder irgendwie sowas, so klassische Fantasy-Skelettfiguren. Und gegen die kämpfst du halt. Und dann mit diesem Pinsel kannst du die Formation malen, die deine Legion einnehmen soll. Das kann ein Strich sein. Vielleicht ist manchmal auch ein Kreis sinnvoller, dass die, egal wo du dann deine Zeichnung hinziehst, da laufen die hin und formatieren sich dann genauso. Und dann hast du so ein bisschen Stages einfach, wo du am Anfang super simpel irgendwie einen Turm einnehmen musst und dann musst du lang genug auf einer Flagge stehen, um das Level zu schaffen. Die sind wirklich sehr kurz. Und da kommen dann aber immer mehr Ziele dazu und es wird immer komplexer. Und dann kannst du auch Zauber freischalten. Der erste ist so ein Feuerpfeilhagel. Ist richtig cool. Und dann hast du einfach deine kleine Legion, malst auf, wo die hingehen sollen, schickst dann dein Centurio oder was das ist nochmal irgendwo anders hin, eine Schatztruhe öffnen oder sowas. Und ich hatte den Eindruck, so im Tutorial dachte ich so, okay, ist ja relativ basic und straightforward, da sehe ich jetzt noch nicht so viel Kreativität. Aber es öffnet sich dann auch, also so die Zauber zum Beispiel, die du dir zusammenstellen kannst, die Items, die du findest, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Da kann man schon viel wechseln und auch, was du dann malst und wie du deine Legion aufteilst, wo du sie hinschickst und sowas. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Vor allem, weil es halt, wie gesagt, so kleine wackelnde Spielfiguren einfach sind. Und da war ich dann richtig drin irgendwie. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. So, das Toy Tactics. Als nächstes habe ich Le Foll auf der Liste. Das ist von einem brasilianischen Team. Und hier geht es um sehr schwere Themen. Also Body Image, Homo- und Transphobie, also viele gesellschaftliche Themen, die einfach gerade akut sind, werden hier aufgegriffen. Und zwar in Form von Poesie. Man spielt eine Spielfigur und kann dann am Anfang designen, wie man aussehen möchte an so einem Spiegel. Und dann geht man durch eine Art Universum. Und ich muss sagen, es sieht einfach krass aus. Das ist ein wunderschönes Spiel. Und du gehst dann da durch und dann triffst du auf Figuren, die den Tarotkarten, diesen Major Arcana nachempfunden sind. Und jede dieser Figuren, also es gibt in, ich habe jetzt halt nur eine Demo gespielt, es ist ja noch nicht fertig, das Spiel, gab es irgendwie eine Handvoll Figuren und jede hatte ein unterschiedliches Rätsel für dich. Und zwischen diesen Episoden im Grunde, zwischen diesen Stationen besser gesagt, hast du dann nochmal eine Art Visual Novel vielleicht. Also dir wird dann diese Poesie vorgelesen, auf Brasilianisch mit englischem Text aber, also englischer Untertitel. Brasilianisch, Portugiesisch ist das, mein Gott. Und dazu gibt es dann Bilder, die du dir angucken kannst. Man hat auch ein kleines Album, in dem diese Tarotkarten aufgelistet sind, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat beim Rätsellösen, wo auch nochmal so quasi Schnappschüsse, so Fotoschnappschüsse in dem Stil, in dem das Spiel ist, nachgezeichnet wurden. Also es ist, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, es ist extrem, extrem farbenfroh und es sieht so ein bisschen aus wie mit Buntstiften gemalt. So in die Richtung geht es, aber auch sehr detailreich. Genau. Und Le Foll, das war mehr so eine, es war ein Erlebnis. Es war was, so viel kann ich ja vielleicht sagen, wir hatten ja schon unsere Jury-Sitzung, weil Play ist ja quasi ab morgen oder übermorgen. Und darüber haben wir, glaube ich, auch mit am meisten gesprochen. Einfach, weil wir dieses Spiel, weil das ganz unterschiedliche, aber bei allen relativ starke so Gefühle hervorgerufen hat. Also man hatte direkt einen Eindruck davon, der sehr stark war. Und das, finde ich, ist gar nicht mal so oft bei Videospielen. Aber das hier, das hat irgendwie Eindruck hinterlassen.
Ja. Das nächste sieht auch sehr, noch ganz kurz dazu vielleicht, sieht auch, ja. Also man, es gibt ja viele Spiele, die handgezeichnet sind, ne? Mhm. Aber das, da sieht man halt wirklich, das ist halt handgezeichnet, ne? Es ist halt wirklich so, es ist halt nicht so, es ist extrem stilisiert, finde ich. Ja. Aber es ist halt nicht so clean handgezeichnet.
Ja.
So. Man sieht halt einfach, es ist wirklich, ja, manchmal sind halt so, ich war gerade irgendwie bei so Bodenfliesen bei so einem Screenshot, sind dann einfach dann halt so ein bisschen, naja, nicht gekritzelt, aber so ein bisschen schon gekritzelt halt so. Also es ist halt also schon sehr, es sieht es nicht irgendwie, es sieht auf gar keinen, es sieht super gut aus, aber es sieht halt auch so ein bisschen, hat er so eine roughe, es ist halt ein bisschen roher, als was man sonst so sagen würde, okay, das ist handgezeichnet, es sieht gut aus. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Das ist mehr so Freeform. Es hat ein bisschen was Surrealistisches irgendwie. Als hätte jemand einfach gemalt und gezeichnet, was er oder sie gefühlt hat und für richtig empfunden hat, ohne auf das zu achten, was korrekt ist, so in Anführungszeichen.
Voll, ja.
Ja. Ja, das nächste Spiel dazu ist wieder ein krasser Kontrast. Let Bygones Be Bygones. Das ist tatsächlich letztes Jahr schon erschienen. Also man kann es komplett spielen. Es hat keine Demo, aber ich glaube, ich habe eine Demo gespielt. Naja, das ist, also, wenn man sich so eine Charles Bukowski-like Hardboiled Detective Story im Cyberpunk-Setting ausdenkt und jedes Klischee mitnimmt, was dazu gehört, dann kommt dieses Spiel dabei raus. Das ist so extrem in diesem Setting, in diesem Genre verankert, dass es fast schon ein bisschen was Satirisches hat, finde ich. Man startet als dieser Detective hier, John Cooper, dem es irgendwie gar nicht so gut geht. Natürlich wacht er gerade verkatert auf und dann spricht seine Pistole mit ihm, die in der Schublade liegt. Dann unterhält er sich mit der ein bisschen, man erfährt schon ein bisschen was über ihn. Es ist nämlich sehr, sehr viel zu lesen. Und dann klopft es an der Tür, die Tür wird eingeschlagen, steht so ein Gorilla vor ihm und dann irgendein, ja, so eine Art Schuldeneintreiber, der dir droht. Da hast du dann natürlich dein Incentive, wirklich wieder zu arbeiten und nicht nur in deiner eigenen Misere zu schmoren. Dann wacht er auf und ihm gegenüber sitzt eine Frau, leicht bekleidet, und ihr Name ist Femme Fatale. Da ist in mir was gestorben, Kurt, weil er sagt dann auch, ja, ich schlag die Augen auf und vor mir sitzt das längste und schönste Paar Beine, das ich je gesehen habe. Und ich habe, in mir ist kurz was gestorben. Aber dieses Spiel, man löst dann halt einen Kriminalfall. Und ich finde es total spannend, wie dieses Genre hier nochmal aufgefasst wird. Ich möchte gar nicht zu viel erzählen. Es sieht halt schön aus und es passt auch alles richtig gut zusammen, finde ich. Also dadurch, dass es fast schon eine Satire von diesem Hardboiled Detective und Cyberpunk gleichzeitig ist, was ja auch irgendwie ein Match made in heaven ist, hatte ich direkt das Gefühl, ich weiß, was hier passiert, ich weiß, worum es geht. Ich habe mich so ein bisschen zu Hause gefühlt. Weißt du, man hatte einen ganz krassen Wiedererkennungswert beim Spielen, weil das Spiel das, was es sein will, so on the nose schafft. Fand ich irgendwie interessant. Ich habe mir ein paar Steam-Rezensionen durchgelesen, die gesagt haben, das Spiel ist total buggy und sowas. Habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und das kann man ja spielen, weil es schon draußen ist. So, ich mache es jetzt noch kurz. Das letzte Spiel heißt Scriptorium Master of Manuscripts. Auch das ist noch nicht draußen. Es gibt aktuell einen Playtest, einen Spieltest, für den man sich quasi bewerben kann, wenn ich das hier richtig sehe bei Steam. Und das ist ein Mittelalter-Illustrationssimulator im weitesten Sinne. Du bist halt eine Person. Ich war eine Nonne, die ich Hildegard genannt habe, weil mir Hildegard als Name vorgeschlagen wurde und ich habe es direkt gefühlt. Und dann sitzt man da und dann kann man sich Aufträge aussuchen. Und dann sagen Leute so, entweder bringen die dir halt, nee, warte, sie haben mir alle eine Seite mitgebracht. Manche mehr, manche weniger gestaltet. Und dann heißt es so, hey, hier ist irgendwie was durcheinander geraten, die Tiere müssen alle wieder ins Boot oder ich will hier mindestens 5 Vögel auf diesem Bild haben und einer davon muss sterben. So in die Richtung geht es. Und dann hast du halt ganz klassisch deine Anforderungen, die du erfüllen musst. Also musst du eigentlich nicht. Ich habe das eine Mal nicht gemacht und dann war der Typ halt unzufrieden, aber er hat mich ja trotzdem bezahlen müssen. Und der andere, da habe ich es dann gemacht. Und dann habe ich mir noch sehr viel künstlerische Freiheiten rausgenommen und noch richtig viel anderes dazu gepackt. Und du kannst halt einfach, das sind diese typischen Tiere, die einen Hauch zu anthropomorph aussehen. Es sind diese klassischen Schnörkel. Ich habe jetzt vergessen, wie das hieß, dieser
Marginalia?
Möglich. Dieser schöne Anfangsbuchstabe halt, oder? Also ja. Alles, was man...
Ach so, das meinst du.
Heißen die tatsächlich sogar Initial? Ein Initial?
Das kann sein. Ich meine Marginalia, diese Zeichnungen, also die Illustrationen in diesen Manuskripten, also diese Tiere und so, das sind ja quasi Marginalia. Ja.
Genau, ja. Das macht man dann quasi. Mhm. Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt. Genau das und genau die Bilder, die dabei kommen, wenn man Marginalia googelt, genauso sieht Skriptorium aus. Und das Schöne ist, es hat mich ein bisschen an Sticky Business erinnert, weil irgendwann, also du kaufst dir dann mit dem Gold, das du hast, neue Farben, neue Tierstempel oder was auch immer, also dass du dein künstlerisches Arsenal erweiterst. Aber manchmal sind die Sachen dann nicht obskur genug oder man will eine Geschichte erzählen. Und dann muss man sich mit den Elementen, die man zur Verfügung hat, irgendwas zusammenbasteln, was es eigentlich gar nicht gibt, was man aber haben will. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin eh ein richtiger Sucker für dieses Design einfach. Es sieht total cool aus und dann so eine schöne Schriftart dazu. Hat auch ein bisschen was, also im Grunde spielt man das, was der Typ in Pentiment machen sollte, bevor er angefangen hat, Kriminalfälle zu lösen.
Ja.
So beschreibe ich das, glaube ich, am besten. Ja.
Ja.
Und es hat mich einfach begeistert. Es sieht total schön aus. Auch das hat sowas, weil wir ja alle in der Schule gefühlt jahrhundertelang über das Mittelalter gesprochen haben.
Aha.
Auch da habe ich so diesen Wiedererkennungswert und es ist so, ach ja, es kickt einfach bei mir. Das habe ich das schon auf meiner Wunschliste. Jetzt ist es auf meiner Wunschliste. So,
ja.
Weil, wie gesagt, das ist noch nicht draußen. Von Yaza Games. Ich glaube, das ist ein tschechisches Studio. Ja. So, und das sind diese 5 Spiele. Und eins davon wird den Most Creative Game Award gewonnen haben, wenn diese Folge rauskommt. Und irgendeines wird auch den Audience Award gewonnen haben. Den gibt es natürlich auch noch. Ja, sehen wir dann.
Das wird spannend. Ja. Ja, zu Scriptorium. Fun Fact, ich dachte mir, das kenne ich doch irgendwo her. Und ich habe den Vorgänger im Podcast vorgestellt. Inculinati nämlich. Genau, das kam Anfang 2023 raus, waren Folge 112. Und das ist, da schickt man diese Marginalia-Kreaturen in so runden Strategiekämpfe.
Ja.
Das hatte ich damals gespielt. Genau.
Inculinati, ja, ja. Das war nicht das, nee, das war.
Also ich fand's auch, ich glaube, Skriptorium wird mir, glaube ich, mehr Spaß machen.
Mhm.
Als Inkulinati, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Also Blade Song ist auf jeden Fall auf meiner Wishlist. Skriptorium wird da auch drauf landen. Und vielleicht das Einzige auch, ja, und ich denke mal Le Foll auch. Toy Tactics, weiß noch nicht. Let Bygones be Bygones, weiß ich auch noch nicht. Ich hatte es auch mal auf dem Schirm, Let Bygones be Bygones, um es hier mal vorzustellen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich so, nee, so Cyberpunk, Hardboiled Detective war zu dem Zeitpunkt nicht mein Vibe einfach. Und dann, ja, war es die Zeit vorbei, wo man es hätte vorstellen können, vernünftig. So.
Ja, sagst du.
Sag ich ja.
Ich finde, alles fünf sind irgendwie Spiele, da muss man in der richtigen Stimmung für sein.
Mhm.
Da muss man dann gerade Bock drauf haben. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad gilt das einfach für alle Spiele auf der Welt. Aber ich hatte hier...
Eine universale Weisheit, Wahrheit quasi.
Ja, ja, ja. Aber ich hatte hier wirklich das Gefühl, ich habe die in ganz und ich habe mich in wirklich sehr unterschiedlichen Stimmungen damit befasst, mit diesen Spielen. Und ich habe gemerkt, es macht einen riesigen Unterschied. Es ist jedes Mal irgendwie fiel meine Meinung anders aus und dann haben wir halt als Jury, da wir hatten 1,5 Stunden Call.
Aha.
Und wir haben abgestimmt und das, danach haben wir nochmal weiter diskutiert, weil nach der Abstimmung hat dann eine Person noch Fragen aufgeworfen, nur mal so in den Raum geworfen. Und das hat uns alle dann wieder so ins Nachdenken gebracht und dann ist es die richtige Entscheidung. Ist es doch vielleicht lieber so, wie legen wir Kreativität überhaupt aus? Was bedeutet für uns kreativ sein? Das war aufregend, richtig aufregend. Also auch kurzer Shoutout an die Jury. Das sind sehr kompetente und sehr interessante Menschen, die alle sehr kluge Dinge gesagt haben. Das war schon gut.
Shoutout. Ja, dann steppen wir in die Arena.
Ja.
Mit meinem zweiten Spiel, und zwar Bloodgrounds. Klingt martialisch, ist es auch. Bloodgrounds ist eine Kombination aus Stadt/Basismanagement und Rundentaktik. Gepublished von Daedalic, einem Hamburger Publisher.
Ja, überraschend.
Überraschend, ja, die können mal gute Sachen machen, Spoiler. Nicht nur Fails, die dazu führen, dass sie ihre eigene Entwicklungsabteilung schließen müssen, aber anderes Thema. Entwickler ist ein kroatisches Team namens Exordium. Und dieses Spiel spielt in der fiktionalisierten Version der Antike. Und zwar, was, wenn es beispielsweise echte Magie gäbe und Echsenmenschen und Spinnenmenschen und auch vielleicht sowas wie eine krude Form von Robotern, so Automatons, wie man sie halt kennt, so aus Steampunk. So, was, wenn es das alles gäbe und genau dort alles stattfinden würde in dieser antiken Rahmung? Fand ich erstmal ein bisschen weird, weil das Feld an sich halt schon mega spannend ist. Und klar, es gibt einige Spiele, die die Antike thematisieren. Allen voran natürlich die ganzen, also die damals die Caesar-Aufbauspiele beispielsweise. Oder natürlich auch Assassin's Creed, ne? Das Griechenland, Odyssey, ne? Ist ja auch eine Antike. Aber so dieses Thema, so dieses ganze Gladiatoren-Thema, wurde meines Wissens nach noch nicht so wirklich behandelt in Spielen. So, in dem Umfang und Kontext. Habe ich mich erst gefragt, muss man da ein Fantasy-Element mit reinbringen? Dachte ich mir, ja, wahrscheinlich kann man das machen, um das einfach ein bisschen, das Gameplay vor allem dieser Kämpfe so ein bisschen aufzumischen, sage ich mal. Dass es einfach nicht so ist, man geht hin, man haut drauf, man wartet, der andere haut drauf, so, ne?
Ja.
Genau. Und ja, das spielt eben nicht im Heiligen Römischen Imperium, oder im Römischen Imperium besser gesagt, das, ich weiß ja später, ist das Heilige Römische Reich etc., sondern es spielt im Provantischen Imperium, das nach einem ausgiebigen Krieg 10 Jahre lang in Frieden, also vermeintlichem Frieden, besteht. Das heißt, dem Adel geht's gut, der Mittelschicht auch. Die armen Menschen überleben. Das war natürlich nicht viel so, ja. Aber sie müssen nicht um Überleben bangen. Das heißt, es ist wieder Zeit. Sie sind da. Es ist Zeit für Brot und Spiele, weil es ist Frieden gerade. Ne? Und das ist ja immer der Klassiker. Das Volk muss irgendwie unterhalten werden, deswegen Brot und Spiele. Und den Spieleteil, da kommen wir ins Spiel. Und zwar sind wir der Sohn eines ehemaligen oder eines Adligen namens Civius oder Kivius, wie die Latinum-inhabenden Menschen vielleicht sagen würden, der zusammen mit seinem Vater in die Arena geschmissen wird. Sein Vater stirbt. Spoiler. Und man selbst überlebt aber und kämpft dann eben als Gladiator die nächsten 20 Jahre. Und der letzte Kampf, den man absolvieren muss, das ist das Tutorial. Und nach diesem Kampf ist man frei. So. Hm. Und das war ja tatsächlich ja auch so, dass natürlich, also viele Gladiatoren waren ja auch Sklaven. Ne? Und es gab aber dann durchaus eben die Möglichkeit, sich seine Freiheit zu verdienen nach einer gewissen Anzahl von Jahren, die man dann in der Arena gekämpft hat. Aber das war natürlich sehr unwahrscheinlich, weil man ja nicht nur gegen andere Gladiatoren kämpft, sondern teilweise auch gegen, weiß ich nicht, Löwen und Bären und alles. Also, ne?
Ja, musste man schon sehr Glück haben. So.
War schon ziemlich scheiße, ja. Also war natürlich auch ein sehr ruhmreiches Ding. Also wenn man so ein beliebter Gladiator war und den die Leute auf seiner Seite hatte, so ein bisschen war man schon so ein Star, aber ein sehr in Lebensgefahr schwebender Star, sagen wir so.
Ja.
Genau, und dass man wirklich das überlebt und dann irgendwie sich zur Ruhe setzen kann, sehr selten, aber gab's. So. Und genau, also man selbst eben an dieser Gladiatoren, der dann eben, ja, entlassen wird und in die Freiheit entlassen wird mit so einem Sack Gold. Und man kehrt dann in das Anwesen seines Vaters zurück, Marevento, in der Stadt Marevento. Und dort trifft man auf Bahir. Bahir ist der, ja, im Englischen heißt es Housemaster, also ein bisschen der Verwalter dieses Anwesens und der Stadt auch so ein bisschen. Sieht ein bisschen auf so eine Saartür, also er hat so Hörner und so ein Bart, ne? Und der Zustand von Marevento und dem Anwesen ist allerdings sehr desolat. Also kaputt, Statuen kaputt, es laufen so ein paar Menschen rum. Im Gasthaus hocken so ein paar Gladiatoren rum, die aber so extrem low-level sind. Also die haben so einen Lendenschutz und so eine Keule vielleicht maximal. Und naja, unsere Aufgabe ist jetzt, eine Gladiatoren-Dynastie aufzubauen in Marevento. Als Patronus, als jemand, der die Gladiatoren anheuert und dann Arena-Kämpfe schickt. So.
Okay, warum? Und
weil man ein Ziel hat, das man nur erreichen kann, indem man sich durch alle Arenen durchkämpft, bis zur Hauptstadt, bis zum Imperator, weil man den Imperator natürlich töten möchte. Weil der Imperator hat den Vater natürlich zu Unrecht in die Arena geworfen. So. Verbrechen beschuldigt, die er nicht begangen hat. Und natürlich ist es der Motivator als Rache. Ne? Man will diesen Imperator töten.
30 Jahre, die dieser Grudge gehalten wurde dann. Okay.
Ja, genau.
Okay.
Genau, und das ist eigentlich schon so mehr oder weniger die Rahmenhandlung dieses Spiels. Und also mechanisch stützt sich das so auf zwei, also eigentlich einen Halbpfeiler, weil der 80% Pfeiler, auf den alles andere einzahlt, sind eben diese Rundenkämpfe. So, das ist isometrische Sicht. Guckst du auf so ein Arena-Feld. Es sind Kacheln eingeteilt. Also klassisch, ne? Und am Anfang hast du halt ein Team von maximal 3 GladiatorInnen, die du eben da ins Spiel schicken kannst. Und in der Arena selber gibt es dann auch so ein paar Hindernisse. Es gibt zum Beispiel so Feuertöpfe, die du zum Explodieren bringen kannst. Es gibt Kisten, die du zerstören kannst, wo vielleicht Sachen drin sind. Und dann jeder deiner Gladiatoren hat halt eine bestimmte Anzahl von Bewegungspunkten und von Aktionspunkten. So. Und Aktionspunkte nutzt du natürlich, um anzugreifen mit deiner Waffe. Je nachdem, welche Waffe du gerade ausgerüstet hast, ist es ein unterschiedliche Skills. Also zum Beispiel so ein zweihändiger Hammer kann zum Beispiel über 2 Felder angreifen. Wenn du 2 Dolche gleichzeitig in der Hand hast, dann machst du mehr Schaden und hast dann eben auch die doppelten negativen Schadenseffekte vielleicht, die du dann anrichten kannst beim Gegner, weil da zwei Waffen sind und so, ne? Zauberstab, natürlich Fernkampf, Bogen und so auch. Und dann gibt es natürlich auch noch die Klassenfähigkeiten, weil jeder dieser GladiatorInnen hat eine bestimmte Klasse. Und zum Beispiel ein Retiarius, den gab es wirklich, diesen Gladiatoren-Typ. Meistens dargestellt mit so einem Dreizack und so einem Netz.
Ah, der, ja, ja.
Genau. Und dementsprechend hat er auch eben eine Klassenfähigkeit, dass man so ein Netz auf den Gegner werfen kann, dass er dann eben gesnärt ist und sich nicht bewegen kann. Und auch einen magischen Speerwurf, in Anführungsstrichen, wo man dann eben auch einen Gegner attackieren kann damit. Oder ein anderes Beispiel, den Magus, den gab es natürlich nicht, logischerweise, der dann eben so Elementarmagie ausführen kann, also so ein Blitzschlag oder ein Erdbeben, mit dem man dann so ein Area of Effect mäßig Gegner an sich ranziehen kann oder eine Sturmflut, mit der er Gegner wegdrücken kann, sowas zum Beispiel. Und viele von diesen Klassenfähigkeiten haben dann eben auch noch Sekundäreffekte, zum Beispiel eben Stun, eine Heilung für eigene Charaktere, Gift, sowas halt, ne? Und deswegen ist es natürlich immer wichtig zu gucken bei seinem Team, wen nimmt man mit in den Kampf, wie schafft man Synergien, also man sollte zum Beispiel immer jemanden dabei haben, der heilen kann, und dann sollte man natürlich auch jemanden dabei haben, der gut Schaden austeilt, vielleicht noch so einen Tank, der halt vielleicht einen besonders höheren Rüstungswert hat, so in die Richtung gedacht. Genau. Und während man diese Kämpfe bestreitet, kann man auch so Mini-Quests abschließen. Das dann zum Beispiel heißt, laufe mit Charakter X eine bestimmte Anzahl von Feldern oder benutze 5 Consumables. Du kannst auch mal noch Consumables mitnehmen, zum Beispiel Heiltränke oder andere Tränke, die zum Beispiel, was gibt's denn? So ein Unverwundbarkeitstrank, der dann den nächsten einen Angriff komplett abblockt, sowas in die Richtung. Genau, und das Publikum, wenn du das irgendwie, das wirft zwischendurch immer so Favors in die Arena, die du aufsammeln kannst, was dann Heilung ist oder mehr Rüstung, Erfahrungspunkte. Musst aber drüber laufen zum Aufsammeln, also da musst du auch drauf achten, dass du da vielleicht dann diese Sachen einsammelst, wenn du sie brauchst, falls du sie brauchst. Genau, also es ist schon viel zu tun in so einem Kampf. Die Kämpfe sind relativ kurz, das sind immer so 10, 15 Minuten maximal. Und du stehst halt maximal 5, würde ich sagen, GegnerInnen gegenüber. Du hast aber immer nicht nur einen Kampf, sondern du hast immer eine Challenge auf 4 Stufen. Du hast Leicht, Mittel, Schwer und Boss-Challenge. Die musst du alle nacheinander abschließen. Du kannst die Challenge aber auch wiederholen. Das heißt, du kannst sagen, okay, wenn ich irgendwie ein bisschen grinden möchte, dann mache ich halt 5-mal die Medium-Challenge, um meine Charaktere hochzuleveln. Und die sind immer unterteilt in eben Einzelkämpfe. Also bei Leicht ist es zum Beispiel, du hast 2 Kämpfe, dann hast du zwischendurch so eine kurze Pause, wo du deine Charaktere heilen kannst, dann noch einen letzten Kampf. Bei Boss hast du, glaube ich, 3 Kämpfe, heilen, 2 Kämpfe, heilen, Bosskampf, so ungefähr. Genau. Und ja, sehr coole Auswahl an GegnerInnen tatsächlich, fand ich. Also du hast so ein paar GegnerInnen, aber du hast dann auch sowas wie so ein Fulgur heißt die Gegnerklasse, das ist so ein Minotaurus, der irgendwie so Blitze schleudern kann, so ein Riesenvieh. Dann hast du irgendwie so eine Matriarchin von so einem Spinnenmenschenvolk, die Viriam heißt diese Klasse. Du warst gerade ein bisschen skeptisch. Warum?
Fulgur heißt doch auch dieser Zentaur-Gegner in Nightrain. Ist das einfach so der Begriff für diese Kreatur?
Nee, ich glaube, also weiß ich nicht. Fulgor heißt der in Nightrain, glaube ich.
Okay, nicht ja, same, aber also.
Ja. Inspiriert auf jeden Fall davon, ja. Aber ich glaube, Fulgur, das hat, glaube ich, irgendwas mit Blitzen zu tun, ehrlich gesagt. Weil wir machen mal kurz eine Live-Recherche, komm.
Ja, stimmt. Blitz, Wetterleuchten. Fulgur, ja. Latein. Ah ja.
Ja, siehste. Genau. Da gibt's auch Sinn, ne? Fulgur in Elden Ring mit seinen Blitzattacken und eben Fulgur, der Minotaurus-Gegner in Bloodgrounds mit seinen Blitzattacken. Genau. Ja, wenn man diese Kämpfe dann eben abschließt, bekommt man natürlich Erfahrungspunkte, man bekommt Equipment teilweise auch. Und man bekommt natürlich Gold. Und das Gold ist wichtig, weil damit musst du deine Stadt eben ausbauen. Also verschiedene Gebäude bauen, ein Krankenhaus, wo du dann eben, es gibt so dauerhafte Debuffs für deine Charaktere, die du halt nur loswirst, wenn die eine Runde eben oder eine Challenge lang im Krankenhaus liegen. Sowas wie, keine Ahnung, 50% der Bewegungspunkte, also die Bewegungspunkte auf 50% reduziert oder irgendwie nur noch 75%, nur noch 25% der Heilung kommt an eigentlich bei dem Charakter. Sowas halt, also schon ziemliche, teilweise ziemlich krasse Debuffs, die du auf jeden Fall entfernen solltest. Dafür brauchst du eben das Krankenhaus. Dann gibt es ein Trainingslager, wo du neue Skills freischalten kannst oder Charaktere parken kannst, dass du sagst, okay, den nehme ich jetzt nicht mit auf irgendeine Mission, dann kommt er hier ins Trainingslager und bekommt so noch ein paar Erfahrungspunkte passiv. Ein Markt, der Nutzen ist klar, du kaufst und verkaufst Gegenstände und ein Gasthaus, wo du neue Gladiatorinnen anheuern kannst. Und das sind die ersten vier Gebäude, die du bauen kannst in Age One, also im ersten Zeitalter. Weil wenn du einen Boss besiegst, kommst du ins nächste Zeitalter. Und dann schaltest du noch mal diverse andere Sachen frei. Also ich bin jetzt auch erst im zweiten, weil der Boss vom ersten habe ich ziemlich lang gebraucht, um die ideale Teamzusammenstellung, genug rares Equipment zu finden, um meine Leute eben hochzuleveln, damit ich den auch wirklich besiegen kann. Und im zweiten, also im ersten Zeitalter bist du in der Wüste, Wüstenarena, Zahar heißt dieses Land da. Und in der zweiten bist du im Dschungel, viel mit Gift und so, die Wildlands. Da kommen auch dann die Echsenmenschen mit rein übrigens. Und
dann gibt es bestimmt noch eine Schneelandschaft und dann
bestimmt, ja.
Noch irgendwas so hyperindustrialisiertes.
Mhm. Ja.
Gut.
Und die Hauptstadt zum Schluss.
Ja.
Ganz klar. Genau. Und ja, später, also im zweiten Zeitalter, kannst du dann zum Beispiel auch einen Schrein bauen, weil natürlich gibt es so ein Pantheon an Göttinnen, die deine Charaktere anbeten. Und wenn du dann bestimmte Menge an Devotion-Punkten hast, dann bekommen alle Charaktere, die diesen Gott, diese Göttin anbeten, eben einen Bonus. So, also, aber es zahlt halt wirklich alles diese Kämpfe ein. Ne? Also die Kämpfe sind wirklich so das zentrale Element. Und genau, also nach dem ersten Zeitalter dachte ich zuerst so, okay, als ich noch drin war, ja, ist ganz cool, aber irgendwie, ja, ist immer das Gleiche. So, aber also diese Progression ergibt dann schon Sinn, weil du kannst dann auch noch ein Forum bauen, wo du dann beispielsweise Aufträge annehmen kannst von der Bevölkerung, wo du dann wieder Sachen freischalten kannst. Du kannst dann auch noch so Sabotage, nicht Skills, aber Sabotage Möglichkeiten freischalten, dass dann zufällig in einem von den Kämpfen ein Gegner beispielsweise 25% der Lebenspunkte verliert. So, also kannst du quasi vorher einkaufen und sagen, hier, ein Saboteur soll zufällig zuschlagen und dann, ne, so als Mini-Bonus, sowas halt. Und für mich hatte das vor allem nach einer Zeit so einen krassen XCOM-Effekt im Sinne von, weil du deine Charaktere halt personalisieren kannst. Du kannst denen halt irgendwie einen Namen geben, du kannst denen irgendwie ein Aussehen geben. Und das natürlich dann so, wenn dann irgendwie dein Lieblingsgladiator oder deine Lieblingsgladiatorin stirbt, weil früher oder später werden die sterben, vermutlich, habe ich bei den ersten beiden Bossruns gemerkt, dass ich dachte, ach, easy, alle vorher die Challenges locker geschafft und so. Und dann hatte ich einfach kompletten Team-Wipe beim ersten Boss. Direkt drei gestorben.
Das
war schon sehr bitter. Das tut weh auf jeden Fall, ja. Genau, also wie gesagt, der XCOM-Effekt ist für mich da. So, man bleibt dadurch irgendwie auch irgendwie dran. Was halt ein bisschen fehlt, was da ist, aber was irgendwie ein bisschen mehr ausgearbeitet werden könnte, du hast halt so ein Kompendium, wo du halt so ein bisschen Lore mitbekommst über die verschiedenen Charakterklassen, die verschiedenen Gegner, die du triffst, die Charaktere, die sich in deiner Stadt so aufhalten, weil du hast nebenbei hier hast eben auch noch so einen Architekten, du hast einen ehemaligen Gladiator, der Trainer geworden ist, du hast irgendwie so eine Sister of the Crimson Order, die irgendwie das Krankenhaus betreibt und also finde ich alle sehr spannend, aber da sind dann jeweils nur so zwei, drei Sätze dazu. Also ich weiß nicht, ob noch mehr passiert, quasi, wenn du halt in einem weiteren Age bist, ob dann noch mal mehr dazukommt an Lore für die Charaktere oder nicht, ob es irgendwie noch einen Twist gibt, ob irgendwer dich verrät oder betrügt oder irgendwie sowas. Aber soweit bin ich noch nicht. Aber ja, das könnte meiner Meinung nach für meinen Geschmack noch mehr sein. So. Gerade weil er einfach so interessant ist, die verschiedenen kulturellen Aspekte von diesen verschiedenen Völkern, denen man auch begegnet in der Arena, so ein bisschen noch rauszuarbeiten. Fände ich schon cool. Ja, aber letzten Endes sehr gut, dass der Delic, wie gesagt, auch mal was Gutes rausbringt, nach den teilweise katastrophalen Geschichten der letzten Jahre. Finde ich gut. Hat mir gefallen. Finde ich gut.
Ja, sie wollen sich ja jetzt auf Publisher-Dasein auch konzentrieren. Ja. Ich bin ja immer sehr großer Fan davon, Spiele mit anderen Spielen zu vergleichen, um sie mir zu erschließen. Und hier musste ich die ganze Zeit daran denken, dass das eigentlich eine Mischung aus Into the Breach und Pokémon ist, mit Age of Empires Komponenten. So. Du baust ja, dir deine Gebäude. Und ich meine, Into the Breach ist ja irgendwie klar, aber Pokémon dachte ich so direkt am Anfang, weil was ist das denn für ein arschiger Move? Du bist fertig mit deiner Karriere als Gladiator und lässt dann andere für dich kämpfen, literally wie Pokémon. Und dann musst du die mal ins Krankenhaus schicken, aber dann sterben die halt auch so, holst dir halt wen Neues, das ist so. Und dann hast du ja auch noch unterschiedliche Arenen mit unterschiedlichen Fokuskräften, so Gift oder so. Ja, du, aber das sind ja alles extremst erfolgreiche und ganz hervorragende Spiele, deswegen klingt das sehr vielversprechend. Ja. Ehrlich gesagt, das klingt mir ein bisschen nach too much. Ich weiß nicht, ob du den Eindruck bestätigen oder dementieren kannst, aber wenn das dann das Kämpfen ist, wo du ja so ein bisschen taktisch überlegen musst. Und dann hast du ja auch noch das Management deiner Truppe. Das ist okay. Aber wenn dann auch noch eine Stadt bauen dazu kommt, ist das dann nicht ein bisschen überladen?
Nö. Also vor allem, weil Stadt bauen heißt im Endeffekt, du schaltest die Gebäude frei und dann klickst du auf Bauen und dann werden die an dem dafür vorgesehenen Ort gebaut.
Ach so, kann man gar nicht aussuchen, wo die hinkommen.
Nö, das ist alles schon vorgefertigt. Also es ist einfach so darauf getrimmt, alles fokussiert sich auf die Kämpfe, zahlt auf die Kämpfe ein, was du machst, was du baust, ja.
Ich sehe gerade, es gibt tatsächlich noch so was Eismäßiges.
Ja, natürlich.
Gut, du, ich habe da irgendwie so ein bisschen Lust drauf. Wie lange geht das ungefähr?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt 12 Stunden gespielt und bin in Age 2 von 5.
Oh.
Ja.
Also nee, dann ist das doch nichts für mich. Ich stelle mir das richtig cozy vor. So Silvester sitzt man dann da und spielt das die ganze Zeit auf der Switch oder irgendwie am PC oder irgendwo. Vielleicht ist mir doch zu lang. Du. Aber es ist trotzdem okay.
Ja, das ist für euch okay. Bloodgrounds. Bloodgrounds, ja.
Finde ich irgendwie faszinierend. Ich weiß nicht. Das hat was.
Ja. Ich finde es auch gut auf jeden Fall. Wo man halt in der Vergangenheit bei so, weiß ich nicht, eben so Aufbaustrategie in der Antike, hat man vielleicht ein Kolosseum gebaut, aber man war nicht drin im Kolosseum. Und jetzt ist man quasi drin. So. Ja. Schon ganz gut.
Wobei, das sind. Oh. Entschuldigung, meine Güte.
Gesundheit.
Danke. Das sind eckige Kolosseen-Arenen.
Ja, das stimmt. Wir sehen drüber hinweg, würde ich sagen.
Mal gucken. Okay.
Ja, kommen wir zu unseren Lecker-Levels für dieses Mal. Du hast eine alte Bekannte mitgebracht mit einer neuen Sache.
Ja, ich weiß gar nicht, wer das war. Wahrscheinlich Daniel, glaube ich, hat vor 1000 Jahren in diesem Podcast You're Wrong About vorgestellt. Ein Podcast, der sich am Anfang vorgenommen hat, über so Hoaxes zu reden, über Dinge, die man einfach annimmt und dann sagt der Podcast, nee, es ist eigentlich ganz anders. Und eine Co-Hostin, mittlerweile alleinige Moderatorin, ist Sarah Marshall. Wer You're Wrong About früher gehört hat, also die haben über so Sachen gesprochen, wie es gab irgendwie so einen Möbelladen, da waren die Möbel zu teuer für manche Leute, so gefühlt. Und dann hatten die Kinder Namen und dann war die Verschwörungserzählung, eigentlich ist es Menschenhandel. Und du kaufst gar kein Regal, sondern ein Kind. Oder was ein Hoax war, aber auch so echte historische Ereignisse, dass irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA in so einer Stadt einfach an People of Color illegal Pharmazieprodukte getestet wurden, ohne dass sie es wussten und sowas. Und mittlerweile
oder Satanic Panic.
Genau. Mittlerweile hat You're Wrong About einen anderen Fokus. Aber früher hat Sarah Marshall sich immer vorgestellt mit, sie arbeitet an einem Buch über die Satanic Panic. Was nie passiert ist, aber jetzt gibt es diesen Podcast. Ihr heißt es Magnum Opus oder Opus Magnum? Opus Magnum.
Opus Magnum, ne? Glaube ich.
Würde ich behaupten, das ist eine Produktion von CBC und der Podcast heißt The Devil You Know. Und es geht um die Satanic Panic zwischen den 70ern und 90ern in den USA. Und wer viel You're Wrong About gehört hat, erkennt vieles wieder, zum Beispiel die Geschichte um Michelle Remembers oder Rosemary's Baby, was Medieninhalte waren, die maßgeblich dazu beigetragen haben, satanistischen rituellen Missbrauch irgendwie in die Realität zu holen. Alles fiktiv, alles, wobei so semi-fiktiv war bei Michelle Remembers, denkt ja eine Frau, sie erinnert sich, aber sie hat sich halt falsch erinnert. Und dann hatte sie auch eine Beziehung mit ihrem Psychologen, ist alles schlimm. Es gibt von Undone einen Podcast, der das Thema für heute in Deutschland so ein bisschen mit aufgreift. Also dieses sich falsch erinnern und Satanic Abuse und Rituals und sowas. Weil das ist einfach tatsächlich heute immer noch ein Thema, gerade so in der sozialen Arbeit auch mit Leuten, die einfach, ja, so falsche Methoden anwenden. Aber hier geht es halt, wie gesagt, um die Vergangenheit. Und es sind ganz spannende Leute dabei, die da interviewt werden, die irgendwie entweder selber das erfahren haben. Ich glaube, in Folge 1 ist es eine Kunstlehrerin, die von einer Sekunde auf die andere die Stadt verlassen muss, weil Leute denken, sie würde quasi Kinder fotografieren, damit die dann in irgendwelchen Ritualen geopfert werden können.
Aha.
Ich bin jetzt bei Folge 4. Mehr gibt es gerade noch nicht für umsonst. Ich finde es extrem empfehlenswert, weil es auch ein Einblick ist in Mediengeschichte ein Stück weit. Also wie die Politik, die Reagan gemacht hat, auch die Medienlandschaft in den USA in den 80ern beeinflusst hat. Es geht natürlich auch viel um Gesellschaften generell, weil sie hat das irgendwie ganz schön formuliert in einer der früheren Folgen. Es gibt dann irgendwie eine Gefahr, die wahrgenommen wird, die muss nicht echt sein. Und wenn diese Gefahr weiße Menschen betrifft, dann wird sie halt richtig groß gemacht, so. Und dann ist es wahnsinnig bedrohlich auf einmal und dann muss gehandelt werden. Und Sündenböcke und die, die dafür hinhalten müssen, sind immer die, die nicht genug Geld und Macht haben, um sich dagegen zu wehren. Also in irgendeiner Weise marginalisierte Gruppen.
Mhm.
People of Color, Leute, die in Armut leben einfach. Natürlich ist da auch ganz viel Queerfeindlichkeit mit dabei und dann auch spannenderweise so ganz viel also auch Media-Snippets, so aus Nachrichtensendungen aus den 80ern oder 90ern, wo jemand sagt, Slayer ist ein Akronym für irgendwas mit dem Teufel, wo jeder gerade denkende Mensch sich an den Kopf fasst und sich fragt, wie können Leute das gedacht haben? Und hier wird in diesem Podcast über mehrere Folgen an so konkreten Beispielen halt festgemacht, wie das zu dieser Panik sich entwickeln konnte. Was natürlich auch viel damit zu tun hat, wem passt das denn gerade so in den Kram? Und es werden auch Parallelen gezogen jetzt zu dem Wahlkampf in den USA, der letzte mit Kamala Harris, und wo Trump und seine Trump-nahen Supporter Begriffe benutzt haben, die wieder diesen Kampf Gut gegen Böse irgendwie evozieren und den Teufel an die Wand malen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, das ist extrem spannend. Ich sehe da sehr viele Parallelen, nicht nur zu heute, sondern auch zu, wie wir hier in Deutschland Debatten führen. Es lohnt sich richtig. Und Sarah Marshall hat eine richtig angenehme Stimme. Sie hat auch nochmal Voice Training bekommen dafür. Man hört so ein paar Leute, Michael Hobbs zum Beispiel, der You're Wrong About mit ihr moderiert hat, auch der spricht ein paar Snippets ein. Und wie gesagt, sind die Leute, die da interviewt werden, mega spannend einfach. Und das ist so, ich höre das und denke mir, sowas will ich in meinem Leben auch mal machen. Einfach so ein Thema, von dem man richtig viel Ahnung hat, was einen mega interessiert, dazu so eine mehrteilige Podcast-Serie machen und die krassesten Leute einfach interviewen. Ja.
Ja, das macht, glaube ich, richtig viel Spaß.
Ja, glaube ich auch. Und so, es macht auch Spaß.
Viel
zu
Arbeit.
Hören.
Ja. Viel Arbeit, aber auch sehr lohnenswert, sicher, sowas zu machen. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und ich höre auch immer noch You're Wrong About.
Ich auch.
Aber nicht mehr so intensiv wie früher. Bisschen selektiver. Ich glaube, zuletzt habe ich die Folge gehört, wo es um dieses Paar geht, das irgendwie ihre Schiffbrüchigkeit überlebt, irgendwie 3 Monate lang auf so einem Gummiboot überlebt und irgendwie von Schildkröten gezogen wird und irgendwie ganz, ganz wirsche Sachen. So, also sehr, sehr gut gemacht. Und auch sehr gut wieder, was sie auch immer herausstellt, dieses, dass dann, also die Frau war dafür verantwortlich, dass der Mann überlebt hat, und also dass die beide überlebt haben. Und die Medien haben natürlich daraus gemacht, so nach dem Motto, ja, der Mann war ja so toll, weil er so an seine Frau geglaubt hat und so, statt zu sagen, die Frau hat's geregelt.
Ja.
Und ohne die Frau wäre der Mann einfach nach 2 Tagen gestorben, so ungefähr. Ne? Also, das war da, ich glaube, es war in den, wann war das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, im 20. Jahrhundert, aber halt irgendwie so Mitte, um die Mitte rum. So. Wo natürlich klar war, Frauen können nix. Frauen können nur, ne, am Herd stehen und so. Und Männer machen das alles, aber ja, das macht sie ja auch gern, so diese historischen Darstellungen von Geschlechterrollen richtig stellen. So. Genau.
Ja, das ist immer so ein sehr aktueller Blick auch nochmal auf eine Erzählung, die schon älter ist.
Ja.
Ja, ich liebe es total. Ich bin da glücklich mit.
Ja, auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall in meinen Podcast-Player mit rein. The Devil You Know. Sehr gut. Ja, mein Leckerlevel ist kulinarische Art mal wieder. Und so ein bisschen ein Throwback zu dem Italienurlaub von meiner Partnerin und mir. Wir waren eine Woche in Norditalien, Verona, und noch so ein paar Tagestrips haben wir gemacht. Und dort haben wir standesgemäß viel Pizza gegessen. So. Und es wurde hauptsächlich vegane Pizza gespeist. Und die Auswahl ist dann natürlich nicht so groß, ne, muss man ja sagen.
Ja.
So, aber wo es in Deutschland zum Beispiel gibt es ja de facto, wenn du eine Pizzeria hast, die keinen veganen Käse hat, dann musst du entweder ein Pizzabrot essen, so, was im Endeffekt auch nur ein Focaccia ist, so mehr oder weniger, more or less. Oder du versuchst halt irgendwie zu übermitteln, okay, ich möchte bitte keinen Käse drauf haben, vielleicht klappt das, vielleicht klappt es nicht. Aber in Italien ist die Pizza ohne Käse und die accidentally vegane Pizza unter dem Namen Pizza Marinara einfach ein Ding, weil das der Ursprung war. So. Weil früher war natürlich Käse auch, also Tomaten in Italien gibt es schon immer in rohen Mengen verfügbar, wegen Klima und so, kein Problem. Günstiges Gemüse, schon damals. Mehl, auch relativ günstig. So. Gab es auch irgendwie immer. Und Oliven gab es auch immer irgendwie. War auch noch nie ein Luxusgut. So. Und dann hast du noch Basilikum, muss aber auch nicht mit drauf sein. Und Knoblauch muss auch nicht zwangig mit drauf sein. Aber letzten Endes hast du halt, du hast Mehl, also du hast halt einen Pizzateig, du hast die Tomatensauce, du hast Olivenöl, fertig. So. Und ich habe nochmal eine neue Wertschätzung gewonnen für diese Art von Pizza. Gerade in dem klassischen neapolitanischen Format dieser Faltpizza. Also, dass du halt eine Pizza einmal um die Hälfte faltest und nochmal um ein Viertel. So Pizza Portfolio, also übersetzt so viel wie dein Portfolio ist so Geldbörse. Also, ne, dass du einfach so gefaltet hast. So was Street Food ist das in Neapel ganz, ganz beliebt. Gibt's auch in Hamburg jetzt, habe ich gehört, in einem Laden. So der neue hippe Trend. Wow, crazy Street Food. Gibt's in Neapel schon seit, weiß ich nicht, 50 Jahren so, aber ne, muss man natürlich irgendwie vermarkten.
Ja. Gibt's ja immer.
Genau. Und ja. Also wer, da, weil ich finde, das ist halt so ein Ding. Man, egal ob man jetzt irgendwie alles isst oder vegetarisch oder vegan, ich glaube, bei vielen Gerichten oder man vielleicht verlernt man manchmal so ein bisschen auf die einfachen Dinge. Also, dass man sagt, okay, man nimmt einfache Sachen, man nimmt wenige Zutaten und da merkt man halt dann wirklich so die Qualität, so, ne? Also, man sagt, man hat irgendwie ein gutes Olivenöl, das irgendwie nicht ranzig schmeckt. Das muss ja so ein bisschen scharf auch sein, so richtig gutes Olivenöl, ne? Es muss so ein bisschen bitzeln quasi, so, dann ist es, oder irgendwie ein gutes Mehl, das irgendwie so einen fluffigen Teig ergibt, oder irgendwie so Tomaten, die nach was schmecken, so, ne? Und das merkt man halt einfach dann logischerweise mehr, wenn man irgendwie dann so eine Pizza Marinara isst, mit literally 4 bis 5 Zutaten, als wenn man halt sagt, okay, ich möchte irgendwie eine Pizza mit einer speziellen Soße und dann noch den veganen Käse und 3 Gemüsen und noch irgendwie ein Protein dazu, ne? Ist auch geil, keine Frage.
Ja.
So, eine meiner Lieblingspizzen ist bei einer Pizzakette die vegane Dönerpizza. So. Eine meiner Lieblingspizzen. Und aber es ist auch irgendwie mal geil, einfach so ein Basic zu haben, so ein richtig gutes Basic, das gut schmeckt, wo man dann wirklich auch merkt, das sind geile Zutaten, die haben eine gute Qualität und das schmeckt man auch wirklich. Und das ist dann auch mal nochmal so ein ganz eigenes Erlebnis. Und vor allem halt auch, wo das dann halt hier, also klar, zum einen Italien ist natürlich ein deutlich ärmeres Land ist als Deutschland beispielsweise, so einfach in general, aber halt, wo du halt dann hier in Hamburg oder in Berlin oder in irgendeiner anderen Großstadt dann deine 10 Euro, 11 Euro zahlst für so eine Pizza mit Tomatensauce letzten Endes, kostet die da halt irgendwie 4 Euro oder 5 Euro oder so. Ne? Das ist halt einfach wirklich so, dass in Anführungsstrichen, große Anführungsstrichen, was arme Leute essen. So, diese Basic-Pizza ohne Käse und so. Und ja, also einfach mal, kann ich einfach mal empfehlen, wenn man das nächste Mal irgendwie Pizza vielleicht selber macht, auch einfach mal vielleicht gucken, okay, mal irgendwie Tomaten kaufen, wenn sie in Saison sind. So, also jetzt nicht im Dezember oder so. Ein gutes Mehl sich mal gönnen vielleicht. Ein gutes Olivenöl sich mal gönnen. Und dann einfach enjoyen. The difference enjoyen. So.
Ja, ich glaube, da hat man dann auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung für den Herstellungsprozess, weil es dann, glaube ich, viel mehr auf das Handwerk ankommt und es dann auch richtig zuzubereiten und du dich nicht hinter 5 unterschiedlichen ja, Geschmackspaletten verstecken kannst und es nicht mit irgendwas anderem überlagerst, sondern halt die Basics einfach richtig gut machst. Und damit kommt man dann ja schon richtig weit.
Ja,
ja,
voll.
Ich habe gerade gemerkt, das ist gerade so, ich habe mich gefühlt wie so ein Gordon Ramsay-Zitatgeberin.
Ja, und natürlich, wie immer gilt ja auch, es ist natürlich absolut legitim und nicht verwerflich und geil, sich in eine TK-Pizza reinzuschieben. Völlig in Ordnung. Aber wenn man Bock hat, auch mal sich an was anderem versuchen. Kann man auch mal machen. Muss man sich zum Standard machen. Einfach mal machen so.
Es ist einfach wie bei allem im Leben, die Mischung macht's.
Die Mischung macht's. Ganz genau.
Das ist mein Wort zum Montag.
Ja. Das Wort zum Montag und auch ein perfekter Abschluss, denn hoffentlich hat die Mischung, die wir hier gemacht haben, euch da draußen noch zugesagt. Und wenn das so ist, dann teilt diesen Podcast und Videocast gerne mit eurer Gang und lasst uns bei Apple Podcasts oder bei YouTube Kommentare, Sterne, einen Daumen, ein Abo und eine Glocke, also die Glocke auch noch gerne drücken bei YouTube. Lasst uns alles gerne da, nehmen wir alles gerne entgegen. Und wenn ihr alle unsere Episoden nachhören möchtet, findet ihr die auf lostlevels.de oder auf YouTube auf youtube.com/lostlevels. Und alle unsere, naja, Abo-Möglichkeiten findet ihr auch auf lostlevels.de/subscribe. Christina, wo treibst du dich im Netz herum?
Fast überall unter @chrissykills.
Hervorragend. Mich findet ihr auch im gesamten Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer, auch an Pete Lectro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Kanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.